Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Jakarta E-Prix ist vorüber und Mitch Evans reist siegreich aus Indonesien ab und besiegelt damit, dass sich ein Vierkampf um die Formel E-WM anbahnt. Wern schimpft über sein Team, Porsche verfängt sich im Mittelfeld und Oliver Rowland hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Rad ab. Um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und wir sind für unsere große Analyse vom Jakarta E-Prix fast in ganzer E-Formel.de-Mannschaftsstärke aufgestellt. Ich begrüße in Nürnberg Svenny König. Guten Tag.
Hallo.
Und in Zülpich begrüße ich Tobi Wirz. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Es ist Pfingstmontag, ihr beiden. Ist das nicht schön, montags mal frei zu haben? Es ist großartig. Ich genieße das sehr. Tobi, was machst du heute an diesem freien Tag?
Ja, einen Podcast aufzeichnen, selbstverständlich.
Ach so, ist doch nicht so frei.
Ja, ach, ja, eigentlich nicht, aber doch, ansonsten geht's schon. Hab eben schon gegrillt und so ein bisschen auch das Wetter genossen. Ansonsten, ja, ist der Tag ja dann auch relativ schnell vorbei, wenn man sich von einem so langen und anstrengenden Wochenende erholen muss. Das muss man ja mal sagen, die Zeiten waren doch sehr, sehr unchristlich hier in Deutschland, wenn man aus Jakarta oder wenn man die Action in Jakarta verfolgen musste komplett und auch darüber berichten. Das war schon anstrengend.
Und du, Svenny, hast dich inzwischen wieder in Richtung normalem Schlafrhythmus orientieren können oder bist du immer noch schon um 17 Uhr müde und dann aber um 2 Uhr wieder wach?
Also eigentlich ist ja so um 2 Uhr wach mein normaler Schlafrhythmus am Wochenende, aber...
Achso, aber ohne Schlaf Spaß. Vorher, ja.
Ja, ja, genau, also, nee, Spaß. Ja, ich habe mich gut erholt, eine Nacht mal 12 Stunden jetzt durchgeschlafen und dann...
Geil.
Dann ging's gut.
So muss
und
es
du?
Sein. Ich auch, ja, das ging irgendwie dann doch relativ einfach. Ich hatte noch eine wichtige Prüfung am Freitag, was das bedeutend schwerer gemacht hat, irgendwie den Schlafrhythmus umzustellen. Es hat dann aber doch geklappt, geändert daran, dass es schmerzte, den Wecker um 1.35 Uhr klingeln zu hören. Da hat's nichts. Also es war trotzdem sehr anstrengend. Aber ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben und glücklich, dass wir jetzt mal reinstarten können in unsere Analyse vom Jakarta E-Prix. Und das machen wir wie immer mit dem Blick in den Rückspiegel.
Schlechter Start ins Wochenende für Pascal Wehrlein. Der Porsche-Fahrer muss im Rennen 5 Plätze nach hinten, danach dem Monaco-Defekt sein Antrieb überprüft werden musste.
Doppelpole für DST Cheetah. Jean-Éric Vergne besiegt dank Teamorder im Finalduell nahezu kampflos Antonio Felix da Costa und startet zum 15. Mal von Platz 1.
Nach wenigen Metern ist das Rennen für Oliver Rowland dann schon beendet. Sein Mahindra packt ein Rad ab, das am Streckenrand liegen bleibt und das Safety Car auf die Strecke zwingt.
Nach dem Restart ist der Kampf um die Spitze von den Tech-Mode-Strategien geprägt und außerdem kämpfen die Fahrer mit den heißen Temperaturen, die auch Reifen und Batterien an ihre Grenzen bringen.
Es entwickelt sich ein Fünfkampf zwischen den beiden DS-Fahrern Mitch Evans, Edo Mortara und Stoffel van Dorn.
Als Wern wegen seiner Batterietemperatur die Anweisung erhält, die Rekuperation zu reduzieren, schlägt Evans dann zu. Der Jaguar-Fahrer übernimmt die Führung, die er bis ins Ziel verteidigt.
Knapp hinter Evans fahren Wern und Montara über die Ziellinie. Felix da Costa wird Vierter vor Van Dorn.
Der fünfte Rang reicht dem Belgier, die Spitzenposition in der Gesamtwertung zu behaupten. Wern ist neuer Zweiter vor Montara.
Und bei den Teams liegt Mercedes vor DS und Ventur. Ihr beiden, ich glaube, für genau solche Rennen wurde das Wort Arbeitssieg geschaffen. Mitch Evans auf Position 1, das ist nicht das erste Mal, dass das in diesem Jahr passiert. Das ist ja schon in Rom geschehen, als der da alles dominiert hat, nach Belieben quasi, bei beiden Rennen in Italien auf den ersten Rang gefahren ist. Und so wirklich erwartet hat das in Jakarta niemand, einfach weil, und das haben wir ja in unserer Vorschau-Episode auch schon besprochen, die Strecke gar nicht so für den Jaguar-Motor eigentlich ausgelegt ist. Und dann klamüsert der sich da nach vorne, kämpft sich vorbei an beiden DS-Fahrern. Und das nach Startplatz 3. Fangen wir erstmal vorne an, würde ich vorschlagen, Svenny. wie lief es in der ersten Phase des Rennens für Evans und wie ist er danach nach vorne gekommen?
Ja, in der ersten Phase ja vor allem relativ ruhig. Die sind ja eine, ich würde mal sagen, fast konservative Strategie am Anfang gefahren. Am Start ist er, also mir ist zumindest nichts aufgefallen, dass er nicht relativ sauber durchgekommen wäre, sagt man, glaube ich. Und und dann, als es dann hinterher Richtung zweiten Attack-Mode ging, den Jaguar relativ spät auch genutzt hat, hat er dann in die Führungsgruppe aufgeschlossen und nacheinander die Konkurrenten überholt.
Und dabei auch unter anderem eine Safety-Car-Phase überstanden. Lass uns mal einen kurzen Exkurs machen zu diesem kuriosen Vorfall bei Oliver Rowland, der für mich zum lustigsten Bild des Wochenendes irgendwie geführt hat. Als da erstmal gelbe Flaggen geschwenkt wurden und dann habe ich, das kurz zum Szenario, ich sitze dann vor meinem Bildschirm und links ist allerdings noch mein Laptop aufgeklappt mit einer Karte der Strecke. Und da habe ich dann gesehen, oh, da steht das Auto oder da steht so ein kleiner Kreis und da ist dann die Startnummer vom Roland drin gewesen und dann habe ich mir schon gedacht, oh, das wird mal wieder der Mahindra sein, der da am Streckenrand steht. Und dann richtet sich mein Blick wieder zurück auf meinen Hauptbildschirm. Und dann sehe ich wieder ein herrenloses Rad irgendwie am Streckenrand liegt. Und niemand weiß so wirklich, was da passiert ist. Auch wenn wir das nicht im Fernsehbild gesehen haben, wirklich viele Optionen, wie das geschehen ist, gibt's ja nicht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Die Tatsache, dass das Rad da einfach gelegen hat und augenscheinlich die Radaufhängung aber noch intakt war, lässt vermuten, dass die Radmutter entweder nicht richtig festgeschraubt war oder dass sie vielleicht einfach einen Defekt hatte und sich daher gelöst hat. Die Tatsache, dass der Ausfall schon in der ersten Runde war, spricht eher für Ersteres. Also tatsächlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Mahindra-Mechaniker einfach nur vergessen hat, die Radmutter richtig fest anzuziehen. Auf der anderen Seite, es gab in der ersten Kurve, glaube ich, eine kleine Berührung zwischen Roland und müsste Lotra gewesen sein. Ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat, weil es auch vorne links bei Rolands Auto war, vermute ich aber eigentlich nicht. Dafür war der Anprall nicht fest genug. Wie gesagt, genauer Grund ist entweder noch nicht bekannt oder nicht kommuniziert. Aber wie gesagt, die Vermutung liegt nahe, dass es an der Radmutter gelegen hat.
Ich denke eher noch nicht kommuniziert. Wir haben selbstverständlich auch versucht, uns bei Mahindra zu erkundigen. Aber allein schon deswegen, weil wir drei leider nicht in Jakarta mit dabei waren, war es schwer, da ein Zitat zu finden von Mahindra. Und zum aktuellen Zeitpunkt unserer Aufnahme ist meine E-Mail an das Team immer noch unbeantwortet. Deswegen müssen wir einfach mutmaßen, dass die Radmutter sich gelöst hat. Svenny, zurück zu Mitch Evans, der eine gute, ruhige Startphase überstanden hat und sich dann erstmal an Felix da Costa vorbeischieben musste. Der ist direkt vor ihm gestartet. Und das war so eine Szene, die können alle, die gerade zuhören, auch in der aktuellen Kapitelmarke finden, bei der ich dachte, klasse gemacht von Evans, der den Da Costa da in so einen richtig klassischen Fahrfehler gedrückt hat. Wie hast du diese Szene gesehen, in der Evans erstmal auf Platz 2 gefahren ist und dann auch später auf Platz 1 vorgestürmt ist?
Boah, jetzt hast du mich ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt. Mir ist die Szene gar nicht im Kopf. Ich fand die andere viel beeindruckender, als er hinterher den zweiten DS von Joerik Verne überholt hat.
Dann mache ich das kurz, selbe Kurve, Kurve 7 und einfach mit genügend Druck im Rückspiegel und vielleicht irgendeinem technischen Fehler, ne, wir wollen ja nicht den Felix da Costa hier vor den Bus werfen, vielleicht ist da auch ein anderer Grund gewesen, aber da Costa hat sich verbremst, ist gerade ausgefahren und Evans ist durchgerutscht. Aber du kannst dann erzählen, wer die Führung übernommen hat.
Ja, das kann ich tatsächlich machen. Das war, fand ich, eine super kuriose Situation, auf jeden Fall viel kurioser als die andere, weil der Evans ist ja im Attack-Mode gewesen und ist aber irgendwie, als er noch im Attack-Mode war, jetzt zwar schon näher an Verne rangekommen, aber zumindest meiner Auffassung nach nicht so stark, wie man gedacht hätte. Und danach ging es aber irgendwie relativ Schlag auf Schlag, der hat Zeit gut gemacht und war auf einmal hinten dran im Heckflügel vom DS gehangen und dann ist der Verne auf einmal in der, müsste Kurve 7 gewesen sein, ganz langsam geworden und auch so ein bisschen auf diese äußere Linie abgerutscht und Evans ist einfach innen durchgefahren und hat den Jaguar sogar noch abgebremst bekommen. Und das war eigentlich schon die ganze Dramatik.
Das sah mir so einfach aus.
Ja.
Tobi, fandst du auch, dass es vielleicht auch zu einfach aussah, wie der da vorbeigefahren ist? Was ist da passiert bei Wern, dass der so langsam da reinfährt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, da werden wir auch gleich noch zu kommen, wenn wir über DST Cheetah sprechen. Aber es sah definitiv nicht so aus, als wenn das ein großer, schwerer Kampf gewesen wäre, sondern tatsächlich, Evans setzt sich einfach daneben und fährt vorbei auf der Innenseite von Kurve 7. Sah in der Tat ein bisschen seltsam aus, ja.
In der Folge ist Evans, naja, zumindest auf dem Papier, dann ganz ruhig ins Ziel gefahren auf Platz 1. Ganz easy war das nicht. Wern konnte auch nach dem Überholmanöver doch mithalten und konnte ordentlich Druck machen. Mortara ist dann plötzlich auch noch von hinten rangestürmt und dann gab es so einen Dreikampf in den letzten zwei Runden. Aber long story short, Evans ist einfach bis zum Ende souverän geblieben. Auch wenn der sicherlich hin und wieder gelegentlich in Richtung von den dicken Regenwolken geblickt hat, die da vom Meer heranrollten. Es war ja eigentlich ein Gewitter und Unwetter für die Zeit des Rennens vorhergesagt. Aber die Zuverlässigkeit von Wettervorhersagen in Indonesien ist ja so eine Sache, ist ja mitten in den Tropen. Von daher konnte er auch dem Wetter bestehen, das halt gar nicht kam. Und am Ende hat er seinen dritten Sieg im 9. Rennen gefeiert. So viele Siege wie noch kein anderer Fahrer in dieser Saison. Und Svenny, damit bringt er sich mitten rein in den WM-Kampf.
Ja, also er ist ja jetzt Vierter. Und die ersten vier haben ja, ich glaube, einen Punktabstand von 12 Punkten. Also es ist mal wieder überhaupt gar nichts, wie wir es aus der Formel E gewohnt sind. Bei Jaguar, würde ich sagen, fehlt nur noch ein bisschen die Konstanz. Also dass man auch, wenn man nicht gewinnen kann, mal irgendwie ein gutes Podium oder mal einen ordentlichen fünften Platz noch einfährt, um auch an Strecken, die vielleicht nicht so gut laufen, Punkte mitzunehmen. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Tobi, du hast das gerade schon angeteasert, was da bei DS Tachita los gewesen ist. Mach doch mal für uns den Anfang. Denn nach dem Rennen waren weder Felix da Costa noch Wern so wirklich zufrieden mit ihrem Rennen. Und das, obwohl die doch so gute Punkte gesammelt haben, beide.
Ja, Grund dafür ist in meinen Augen die Tatsache, dass die beiden auch schon im Finalduell aufeinander getroffen sind und demzufolge auch die Startplätze 1 und 2 hatten. Und normalerweise sollte man annehmen, gerade in einer Serie wie der Formel E, wo das Qualifying ziemlich wichtig ist, dass ein Team, das von den ersten beiden Startplätzen ins Rennen geht, das auch in einen Sieg umsetzen kann. Das hat DS in Jakarta mal wieder nicht geschafft. Mal wieder sage ich deshalb, das hatten wir Ende der vergangenen Saison in Berlin auch zum Beispiel genauso. Ja, dass beim Samstagrennen Wern auf der Pole-Position stand vor Antonio Felix da Costa, aber keiner von den beiden am Ende Sieger war. Und genauso ist es dann jetzt auch in Jakarta wieder gewesen. Und besonders Wern ist der Meinung, dass eigentlich der Sieg drin gewesen wäre, allerdings aufgrund eines Fehlers, den das Team begangen hat, es nicht dazu gekommen ist. Denn wir hatten eben ja schon die Szene gesprochen, an der Evans relativ problemlos an Wern vorbeigegangen ist. Jean-Éric Wern hat nach dem Rennen bei den Kollegen von ProSieben gesagt, dass das Team just in dem Moment eine Anweisung gegeben hätte, den Antriebsmodus zu verändern. Kurz zur Hintergrund, was ist das für ein Modus und was tut er und warum tut man das? Das ist ein Modus, der eigentlich für die Anfangsphase eines Rennens gedacht ist. Hintergrund ist der, wenn die Batterie ziemlich voll ist, darf sie noch nicht mit voller Rekuperation wieder aufgeladen werden. Diejenigen, die auch schon mal ein Elektroauto fahren und vor allem an einem Schnelllader aufgeladen haben, werden das kennen. Ab einem Batterieladestand von 80% ist es so, dass die Energiezufuhr begrenzt wird, halt um keine thermischen Probleme zu bekommen und die Batterie nachhaltig zu schädigen. In der Formel E ist das daher in der Anfangsphase eines Rennens üblich. Ich sag mal als Stichwort Battery Software Implementation Guide. Da hat Batteriehersteller McLaren extra ein Handbuch vorausgegeben, wie die Software einzustellen ist, um die Batterie beim Bremsen wieder aufzuladen. Und wenn der Ladestand der Batterie mehr als 80% ist, darf nicht ganz so viel rekuperiert werden. Das, was sich das Team damit gedacht hat, ist, dass weniger Rekuperation auch weniger Hitze in der Batterie erzeugt. Möglicherweise war, das war von außen natürlich nicht zu erkennen, das sehen nur die Ingenieure, die Batterietemperatur ja vielleicht auch schon im kritischen Fenster und man hatte Angst, dass sie überhitzt und dann die Leistung komplett flöten geht. Die nicht gewünschte Folge war allerdings, ja, dass weniger Rekuperation in der Folge auch ein früheres Lupfen auf der Geraden bedeutet und dafür einfach Geschwindigkeitsverlust. Der Fahrer muss halt das Energietarget weiterhin einhalten und wenn weniger Energie rekuperiert wird, darf er auch vorher auf der Geraden weniger Energie brauchen. Und das hat dazu geführt, dass der gute Jeff nach dem Rennen doch deutliche Kritik an seinem Team geübt hat in diesem Punkt und es fällt auf, dass das nicht zum ersten Mal der Fall war.
Ich fühle mich ja ein bisschen bestätigt, weil ich ja in der Vorschau-Episode gesagt habe, das Team, das am besten die Batterietemperaturen managt, gewinnt hier. Und DS hat das Rennen wahrscheinlich verloren, wenn die Batterietemperaturen nicht so gut gemanagt wurden. Ich finde das ja spannend irgendwie, diese Causa Jeff, die ich schon seit mehreren Wochen irgendwie beobachte. Das ist jetzt ja nicht zum ersten Mal, dass Wern sich nach dem Rennen über sein Team beschwert. In Berlin hat er eine Attack-Mode-Aktivierung in Eigenregie überstimmt. Da hat sein Ingenieur Thibaut Arnal am Funk gesagt, jetzt Attack-Zone. Und Jeff meinte, nee, jetzt nicht Attack-Zone, ich fahre hier weiter. Und ich glaube, in Monaco war der auch schon nicht so zufrieden vorher. In Rom ebenfalls unzufrieden, weil es mal wieder nur ein Podium war und kein Rennsieg. Das ist halt der große Frustfaktor bei Jeff in den letzten Wochen gewesen, dass er immer vorne mit dabei ist und immer konstant Punkte sammelt. Der ist ja der einzige Fahrer, Tobi, du weißt das wahrscheinlich besser, der in jedem Rennen gepunktet hat in diesem Jahr, nicht wahr? Ich glaube, alle anderen hatten Nuller. Gut, und Jeff halt noch nicht. Und das ist eigentlich richtig gut. Das ist doch das, was wir immer wollen, wenn wir Meister werden möchten in der Formel E. Konstanz bringt Meisterschaften. Aber Jeff möchte halt konstant gewinnen und nicht konstant Podien sammeln. Und das wirft die Frage auf, Svenny. Diese Einstellung vom Jeff, bedeutet das, dass der nicht vielleicht mental schon die Koffer gepackt hat und sich auf 2023 freut, bei einem anderen Team potenziell unter Vertrag zu stehen? Was glaubst du dazu?
Also wir gehen ja aktuell davon aus, dass Wern wohl voraussichtlich mit gemeinsam mit DS sich mit Dragon zusammentun wird. Also quasi die Cheetah wird durch Dragon ersetzt. Was natürlich sicherlich ein neues Team, vor allem an der Strecke, mit sich bringt, was vielleicht auch für ihn dann besser funktioniert und wo er sich auch denkt, okay, vielleicht habe ich dann nochmal einen Neuanfang und dass er da diesen mentalen Wechsel schon abgeschlossen hat, kann durchaus sein. Andererseits glaube ich, er bleibt ja beim selben Hersteller, also er wird sich auch nicht leisten können, über alle Ebenen dadurch das Team zu kritisieren, auch wenn er Jean-Éric Vergne ist und mitten im Titelkampf ist. Trotzdem finde ich, sollte man, egal wo man hinkommt, man kommt als Team und man geht als Team, man gewinnt und verliert zusammen. Und klar kann man sich auch mal kritisieren, klar geht es auch mal im Effekt über die Medien, aber an sich finde ich es eigentlich nicht so die feine englische Art.
Die französische vielleicht.
Ja, vielleicht die französische, vielleicht liegt es daran.
Und dann darf man ja nicht vergessen, dass Jeff mitten im Titelkampf außerdem immer noch sein Team komplett hinter sich hat. Das ist so interessant, weil man hat das Gefühl, dass Jeff nicht mehr zu 100% hinter DS Tachita steht, DS Tachita allerdings zu 100% hinter Jeff steht. Und das, Tobi, hat sich ja auch wiedergespiegelt, beispielsweise in der Teamorder, die wir sowohl im Qualifying als auch im Rennen gesehen haben, zugunsten von Jean-Éric Vergne.
Ja, ich spekuliere einfach mal, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass der Teamchef von DS Tachita, Thomas Chiffauché, ja gar kein Mitarbeiter von Tachita ist, sondern von DS. Und dass das so zustande kommt. Tatsächlich ist es so, Antonio Felix da Costa wurde doch angewiesen, kann man doch, denke ich, mal so sagen, das Auto zu schonen im Finalduell, ja, damit Jean-Éric Vergne die Pole und die 3 Punkte holt, damit er im WM-Kampf bessere Chancen hat. Und außerdem ist es so, dass Antonio Felix da Costa im Rennen dann auch wieder angewiesen wurde, bei der Attack-Mode-Aktivierung von Jeff hinter ihm zu bleiben und ihn nach hinten abzuschirmen dabei. Das sind ja ganz klar schon Stall-Order-Maßnahmen, die darauf hindeuten, dass das Team ganz klar auf einen Fahrer setzt im Meisterschaftskampf und ja, den anderen durchaus bereit ist, auch so ein bisschen zu opfern.
Über diese Stallorder-Schützenhilfe-Geschichte müssen wir später nochmal reden. Ganz schön interessant jedenfalls, das als kleiner Vorgeschmack für die Diskussion, die wir hier noch geplant haben, was da hinter den Kulissen bei Dears der Cheater passiert. Naja, Jeff, freu dich einfach über deine Punkte. Das ist eine ziemlich gute Serie, die du gerade am Laufen hast. Kein anderer sammelt so konstant Punkte wie du und wie gesagt, Konstanz gewinnt in der Formel E die Meisterschaft. Was uns zu Porsche bringt, die jetzt nicht unbedingt mit Rückenwind in dieses Wochenende gestartet sind, Svenny. Einerseits vom Ergebnis von Berlin und andererseits gab es eine Auseinandersetzung mit der FIA, sagen wir mal. Nicht, weil die sich gezofft haben und richtig im Streit waren, aber unbedingt mit einem Vorteil ins Wochenende in Jakarta gestartet ist Pascal Wehrlein jetzt nicht.
Nee, genau, bei dem wurde vor dem Wochenende eine Inspektion am Spannungswandler vorgenommen. Kommt daher, dass er ja in Monaco einfach gegen Rennende einfach ausgerollt ist und das Team ganz lange auch bis Berlin nicht so richtig verstanden hatte, was eigentlich kaputt gegangen ist, dass er auf einmal nicht mehr weiterfahren konnte. Und anscheinend hatte man jetzt eine Idee, was es hätte sein können, hat eben den Spannungswandler vermutet und hat da versucht, was rauszufinden, gegebenenfalls sogar was zu reparieren. Und um das eben machen zu können, musste man eine 5-Positionen-Strafversetzung in Kauf nehmen.
Das war der Gleichstrom-Spannungswandler, nicht wahr? DC-DC stand da in dem Dokument. Ist irgendwie
richtig.
Die schlechte Schwesterband von AC/DC. Was macht dieser DC-DC-Spannungswandler eigentlich? Weiß das einer von euch?
Ja, der DC-DC-Spannungswandler ist dafür da, um die Spannung, die aus der Batterie kommt, umzuwandeln, wo sie dann in den Inverter reingeht und in Wechselspannung umgewandelt wird. Also ist nochmal ein Wandler vor dem Wandler.
Okay. Und das hat Wehrlein, ja okay, gut, dann die 5-Position-Startaufstellungsstrafe eingebrockt. Im Qualifying lief dann für das andere Fahrzeug auch nicht so super, also lief schon super, aber André Lotterer hat zum ersten Mal, und das ist erwähnenswert, weil er der einzige Fahrer war, der das bislang immer geschafft hatte, er hat zum ersten Mal die Duellphase verpasst, den Knockout-Abschnitt in der Qualifikation. Sonst war der immer unter den besten 4 seiner Gruppe und dieses Mal hat es um exakt 3000stel Sekunden nicht gereicht und Buemi ist stattdessen in die Knockouts gekommen. Wehrlein ist in die Knockouts gekommen, hat es am Ende auf Position 6 geschafft. Da kamen dann aber halt noch die 5 Plätze obendrauf und somit nahm Porsche dann das Rennen von den Rängen 8 und 11 auf. Und Svenny, du führst uns jetzt durchs Rennen. Wie war es bei Porsche am Start?
Am Start lief es für Pascal Wehrlein zumindest sehr gut. Der ist eine ganz interessante, also meiner Meinung nach, vielleicht hat Tobi Wedes auch vorausgesehen, dass es so sein wird, aber für mich fand ich, war es eine sehr interessante Linie, mit der er in die erste Kurve gefahren ist. Weil normalerweise ist ja die, also das war ja so eine, also es war ja die Rechtskurve und die meisten Fahrer sind halt innen lang gefahren, logischerweise, weil das die Ideallinie ist. Und er ist halt auf der Außenbahn über die vermeintlich schmutzigere, langsamere, schwieriger zu bremsende Linie durch die erste Kurve gefahren und hat witzigerweise auf der Außenbahn, ich glaube, initial 4 Plätze gut gemacht und hat dann einen beim Anbremsen auf die erste Kurve wieder verloren. Also insgesamt 3 Plätze gut gemacht und Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt auf dem Twitter-Account von der Formel E, aber da hat selbst die Grassi hinterher nach dem Rennen so gesagt, dass das eine super smarte Idee war, da außenrum die Leute zu überholen. Der ja dann die Grassi wiederum danach mit Pascal Wehrlein in Berührung gekommen ist, also da auch keine neutrale Sicht drauf hatte wahrscheinlich.
Der war wahrscheinlich einfach böse, dass der Wehrlein so clever war in Kurve 1 und
dass hat sich geärgert, dass er selber nicht drauf gekommen ist, genau.
Und dann fährt man den Porsche-Fahrer einfach in die Kiste. Ach ja. Es war sowieso so ein Rennen bei Porsche dann im Folgenden. Nur nachdem die Startphase so durch war, war ich auch überrascht, wie weit vorne die beiden Porsche-Fahrer dann mithalten konnten. Aber dann war vor allem Kontakt angesagt, oder? Tobi, das war so ein richtiges, klassisches Kleinholz-Gemetzelrennen. Klassiker fürs Mittelfeld, aber Porsche mittendrin.
Ja, so kann man es beschreiben. Das ist halt die Carbon-Area, wo es dann in den Zweikämpfen auch mal etwas härter zur Sache geht, insbesondere wenn da bestimmte Fahrer involviert sind. Lucas Di Grassi haben wir eben schon gehört, der ist ja bekannt dafür, dass er sehr kontaktfreudig ist, was Zweikämpfe angeht. Und ja, so kam es dann auch, sowohl Wehrlein als auch Lotterer hatten zwei Berührungen. Di Grassi war da mit involviert und was genau passiert ist, war nicht im Bild zu sehen und lässt sich auch aus den Aussagen, die nachher getroffen wurden, nicht ganz rekonstruieren. Fakt ist jedoch, Wehrlein hat sich nach dem Rennen darüber beklagt, dass ihm so ein bisschen Rennpace infolge der Berührungen gefehlt hat. Wehrlein wurde am Rennen Achter, hat sich sicherlich mehr davon versprochen. Auf der anderen Seite von Startplatz 11 aus ist Platz 8 im Ziel, war dann auch nicht das Schlechteste, glaube ich. Lotterer hingegen hatte eine ganz kuriose Szene. Der ist in der Tat nämlich auch bestraft worden für eine Kollision mit Nyck de Vries, die er verursacht haben soll. Ich sage bewusst verursacht haben soll, denn André Lotterer war sich nach dem Rennen keiner Schuld bewusst. Er sagte, dass er ganz normal in diese Kurve reingefahren sei, wie immer. Dass de Vries allerdings von einer vorhergehenden Kurve schon einen Reifenschaden gehabt hätte und daher langsamer gewesen sei, sodass er ihn getroffen hätte. De Vries stellt es etwas anders dar. Er sagt, Lotterer habe ihn berührt und habe anschließend einen Reifenschaden gehabt. Was jetzt stimmt, lässt sich von außen nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber die Rennkommissare sehen die Schuld bei Lotterer, geben ihm eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, die dafür sorgt, dass er nicht unmittelbar hinter Pascal Wehrlein auf Platz 9 ins Ziel kommt, sondern tatsächlich zwei Positionen verliert. Sam Bird und Sebastian Buemi rutschen vorbei, sodass Lotterer nur Elfter wurde und keine Punkte mitnimmt.
Das heißt, die Porsche haben getauscht, ne? Einer startet von Platz 8 und der andere von 11 und im Ziel kommen sie andersrum an. Einer wird Achter, der andere Elfter.
Richtig.
Tja, irgendwie sollte es sein mit diesen Positionen, habe ich das Gefühl, als wäre es Schicksal gewesen. Svenny, fällt dir irgendeine Möglichkeit ein? Im Nachhinein ist man ja immer klüger. Wie Porsche das irgendwie anders hätte angehen können? Ist es so einfach zu sagen, ja, fahrt halt einfach euch weniger in die Kiste? Oder was hätte Porsche besser machen können, um mehr Punkte mitzunehmen mit der schwarz-rot-goldenen Brille auf?
Puh, gute Frage. Ja, bessere Pace auf jeden Fall, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Aber das sagt sich am einfachsten. Also ich glaube, so vom Rennen, ich meine, gut, wenn du in der Formel E im Mittelfeld startest, dann weißt du, dass du mal mit irgendwem zusammengerät und da fahren ja jetzt auch alles keine, ich sag jetzt mal Formel 4 Fahrer, die sind ja auch alle relativ unangenehm zu überholen, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja.
Vor allem, wenn man dann so ein Di Grassi vor der Nase hat, hat man, glaube ich, echt einen anstrengenden Samstag. aber ich meine, an sich ist es, also ich finde gerade Wehrleins Rennen ist eigentlich okay, der braucht sich nicht beschweren. Natürlich will man als Porsche irgendwie ums Podium fahren und so weiter, aber mei. Also ich finde es okay, es ist jetzt kein Bombenwochenende gewesen, aber es war jetzt auch nicht unbedingt furchtbar. Vielleicht kann man ein bisschen noch an der Pace oder am Setup oder sowas ein paar Schrauben drehen, aber ich glaube, vom Rennen hätten die nicht viel machen können. Was jetzt Lotterers Reifenschadengeschichte angeht, ich glaube, die Szene hat man im Fernsehen gar nicht gesehen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Kann man jetzt von halten, was man möchte? Könnte ich mir beides vorstellen, aber ich glaube, an sich ist es schon in Ordnung, wie es gelaufen ist.
Ich finde das ja hochinteressant, dass wir jetzt so ein mehr oder weniger klares Bild schon haben von diesem Meisterschaftskampf in der aktuellen Formel-E-Saison. Das Bild ist in meiner Wahrnehmung jedenfalls relativ klar. Die Top 4 um Van Dorn, Wern, Mortara und Evans setzen sich ab und dann kommt der Rest. Svenny, ich habe das Gefühl, dass das auch bei diesen vier Fahrern bleiben dürfte, denn wenn wir uns die gesamt gesammelten Punkte ansehen, dann haben Freins und de Vries, die da als nächstes kommen in der Meisterschaft, schon einen gehörigen Rückstand. Und ich fürchte, das war's für die beiden nach diesem Wochenende.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor. Also die sind ja über 20 Punkte, ich glaube, Freins ist über 20 Punkte hinter Evans, was ja schon ein ganzer Rennsieg ist.
Ja, schon 28 zurück. Sind das sogar.
Fast 30 sogar, also ist schon eine ordentliche Lücke, wobei man sagen muss, die beiden sind halt auch genau die, die dieses Wochenende gar keine Punkte gesammelt haben. Also wenn die ein halbwegs normales Wochenende gehabt hätten und irgendwie als Sechster und Siebter ins Ziel gefahren wären, dann wäre es nicht ganz so dramatisch gewesen. Aber ist, glaube ich, trotzdem vor allem WM-technisch schwierig. Also sehe ich nicht mehr im Titelkampf, ehrlich gesagt.
Das find ich war auffällig, dass Robin Freins und insbesondere das gesamte Envision-Team quasi im Nirgendwo war. Ja, ganz, ganz schwache Qualifying-Pace im Rennen, auch nicht wirklich besser. Sie konnten sich kaum nach vorne arbeiten. Keiner der beiden Piloten war auch nur zu irgendeinem Zeitpunkt des Rennens in der Nähe der Punkte. Das ist eine Performance, wie wir sie in dieser Saison noch gar nicht von Envision gesehen haben. Und ich fand, in dem Rennen, wo alle anderen Meisterschaftsaspiranten relativ gute Punkte mitnehmen, kam das zum schlechtmöglichen Zeitpunkt. Und für mich ist Robin Freins damit auch quasi aus dem WM-Kampf raus. Das Gleiche gilt für Nyck de Vries, der zwar auf Punktekurs gewesen ist, dann aber infolge der bereits angesprochenen Berührung mit André Lotterer ausgeschieden ist, auch das hatte seine Vorgeschichte. De Vries hat mal wieder die Qualifying-Duelle verpasst, ist daher im Mittelfeld gestartet, genau wie die beiden Porsche-Fahrer. Und dann passieren halt so Sachen wie die Kollision mit Lotterer. Kann man da schwer verhindern und ein weiterer Ausfall für De Vries, 0 Punkte. Und der Rückstand auf die Spitze wird immer größer. Und ich glaube, wir werden in dieser Saison einen neuen Formel-E-Weltmeister sehen.
Hahaha, spannend. Ja, eine steile These, zu der komme ich gleich nochmal. Ich will erstmal den Freins kurz in Schutz nehmen, den armen Buben aus Holland. Und ihn dann aber doch wieder vor den Bus werfen. Ich fand die Qualifying Pace jetzt nicht so schwach, weil er einfach keine Qualifying Pace zeigen konnte. Hatte halt den schlechtestmöglichen Startplatz, weil er halt in die Wand gefahren ist am Ende seiner Qualifying-Runde und sich dabei sowohl die Antriebswelle als auch die Aufhängung beschädigt hatte hinten am Fahrzeug. Und dann musste er seine Runde abbrechen, ist in die Boxengasse gefahren. Und weil es ja die Regel gibt, um diese blöden Wartespielchen an der Garage, die wir aus den letzten Jahren der Formel E kannten, zu verhindern, dass man in den ersten 6 Minuten einer Session eine Rundenzeit fahren muss, wurde er disqualifiziert. Das ist ihm nämlich nicht gelungen dadurch, dass er die Box angefahren hat. Also schwach war die Qualifying Pace nicht. Er ist halt einfach selbst in die Wand gefahren und hat sich damit das komplette Wochenende verhunzt. Und das ist der Punkt, wo ich ihn jetzt wieder vor den Bus werfe. Also das bittere Fazit ist, dass Freins da komplett selber dran schuld ist. Zu de Vries habe ich noch einen interessanten Gedanken, weil er ja jetzt doch schon deutlich die zweite Geige in diesem Jahr spielt. Ziemlich genau halb so viele Punkte, also ein bisschen mehr als halb so viele Punkte hat wie Van Dorn. Und das bringt mich zu dem Wingman-Gedanken, dass jetzt, wo wir in die zweite Jahreshälfte starten, Svenny, die Teams sich entscheiden müssen, auf welches Pferd setzen wir aus unserem Rennstall, welcher Fahrer ist am ehesten im Titelkampf bei uns drin und dann natürlich die angeschlossene Frage, wie können wir unseren zweiten Fahrer taktisch so klug einsetzen, um dem ersten Fahrer zu helfen. Glaubst du, dass wir jetzt noch mehr Stallordern sehen werden, dadurch, dass sich so ein klares Bild mit den Top 4, die sich absetzen, kristallisiert?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben es ja jetzt schon bei DS gesehen. Die haben einen sehr deutlichen Anfang gemacht. Und ich denke, das werden sich Mercedes, Venturi und Jaguar auch nicht lange anschauen, weil wir haben es in der Formel 1 jahrelang gesehen, wenn du nur ein Auto hast, was gut mitfahren kann und die anderen haben zwei, die irgendwie zusammenarbeiten, dann sieht es halt einfach schlecht aus. Und ja, so schade wie es ist um den eigentlichen Sport, aber ich befürchte, wir werden es jetzt öfter sehen.
Tobi, hast du die Zahlen dazu, zu der Differenz zwischen Fahrer 1 und Fahrer 2 bei den aktuellen Top-Teams?
Ja, Nyck de Vries hat einen Rückstand auf Stoffel van Dorne von 56 Punkten. Ja, das sind Das sind 2 Siege und 2 Pole Positions. Noch schlimmer sieht es bei den anderen Teams aus. Bei Venturi, Lucas Di Grassi, sind es schon 59 Punkte. Antonio Felix da Costa bei DS hat sogar 62 Punkte. Und Sam Bird, über den wir bislang noch gar nicht so viel gesprochen haben, aber glaube ich auch gar nicht müssen nach so einem Wochenende, der hat tatsächlich 79 Punkte schon Rückstand auf seinen Teamkollegen Mitch Evans. Das sind mehr als 3 Siege. So viele Rennen sind in dieser Saison nicht mehr, dass sich das einfach aufholen ließe. Also taktisch klug wäre es tatsächlich, dass die Teams jetzt dann auf eine Karte setzen und dafür sorgen, dass der Fahrer, der vorne liegt, auch von seinem Teamkollegen unterstützt wird.
Das würde ja bedeuten, dass die Top 4 sich dann in den nächsten Wochen noch weiter absetzen, als es aktuell ist, oder? Weil wenn die zweiten Fahrer immer nur wenig Punkte sammeln, dann wird der Rückstand ja größer auf die Top 4.
Natürlich, auf der anderen Seite, wenn Sam Bird vorne liegt, wird er das Rennen dann vermutlich auch gewinnen und sich nicht auf Platz 4 zurückfallen lassen, um Mitch Evans noch eine Position nach vorne zu lassen. Das kann ich mir an der Stelle jetzt nicht vorstellen. Aber dafür muss ein Sam Bird natürlich auch erstmal in die Position kommen, um ein Rennen gewinnen zu können. Und so sah es die letzten Wochen ja jetzt, wenn man ehrlich ist, auch nicht unbedingt aus.
Ich würde es ihm ja echt gönnen, Svenny, oder? Sam Bird, der einzige Fahrer, wir sagen das so oft, weil es so ein cooler Fakt ist, der in jeder Formel-E-Saison gewonnen hat. Und der ist einfach komplett im Schatten seines Teamkollegen Evans in den letzten Wochen gewesen. Wie kommt der da raus aus diesem Formtief?
Ich habe keine Ahnung. Er tut einem einfach nur leid, finde ich. Also, ja. Ich weiß auch nicht, was man dazu noch sagen soll. Wobei, ich muss sagen, jetzt in Jakarta fand ich den Unterschied gar nicht mehr. Also ich fand, es war, wenn man Sam Birds gesamten Saisonverlauf anschaut, war es ein wirklich gutes Wochenende. Der war im Qualifying 1/10 langsamer als Mitch Evans und ist einfach wie viele Plätze weiter hinten gestartet? 6?
11.
Ach du Scheiße.
Wow.
1/10, das muss man sich mal überlegen. Also das ist schon... ist schon unglaublich, meiner Meinung nach. Und deswegen, ich finde, es ist aktuell, es war dieses Wochenende auf dem Papier schlimmer, als es eigentlich war.
Ja, da kommt dann wieder hinzu, dass das in der Formel E wieder so komplett eng ist.
Ja.
Ich glaube, du hast das schon gut, ganz gut zusammengefasst. Das tut einem einfach leid für Sam Bird. Letzten Endes ist es halt Leistungssport, wo nur Leistung zählt. Das ist mir auch klar. Am Ende des Tages ist er einfach langsamer als Mitch Evans. Da gibt's nichts schön zu reden. In diesem Jahr läuft gar nichts zusammen für Sam Bird. Das ist Fakt. Aber es tut mir einfach leid, weil ich glaube, wir drei wissen alle und Formel-E-Fans, die seit etwas längerer Zeit dabei sind, wissen das auch. Sam Bird ist ein absoluter Top-Fahrer. Und das ist echt ungewöhnlich, den in der zweiten Hälfte der Wertungstabellen zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Formel-E-Saison, die Bird jemals absolviert hat. Und währenddessen fährt Evans um die Meisterschaft, die jetzt richtig heiß wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach diesem Jakarta-E-Prix habe ich umso mehr Lust auf diese zweite Saisonhälfte. Weil es eben diese Geschichte von den Top-4-Fahrern geht, die nur wenige Punkte auseinanderliegen und die jetzt auch bei den nächsten E-Prix sicherlich vorne mitmischen werden. Die besten Chancen haben ausgerechnet 2 Fahrer, die aller Voraussicht nach, wenn man aktuellen Medienberichten glauben kann, im nächsten Jahr gemeinsam für DS Dragon starten werden. Van Dorn und Wern nämlich. Also das ist richtig spannend, was da auch so einfach zwischenmenschlich abgeht in den nächsten Wochen. Es wird richtig heiß und ich freue mich auf die nächste Zeit. Wird also Zeit, nochmal zusammenzukehren, was da passiert ist. Wegzutreten von der Analyse und Tobi W. das Feld zu überlassen mit den Zahlen. Lasst uns schauen auf die Fahrer und auf die Teamwertung in der Formel E. Wie steht es da? Wer führt? Wer hat die besten Chancen? Wer hat den Rückstand? Führ uns durch, Tobi.
Ja, wer führt, hat mal eben schon kurz angesprochen. Stoffel van Dorne führt nach wie vor 121 Zähler. Auf dem zweiten Platz liegt jetzt Jean-Éric Vergne nach seinem zweiten Platz, den er in Jakarta geholt hat. 116 Zähler, also 5 Zähler nur zurück. Edo Mortara liegt weitere 2 Punkte hinten, 114 auf dem dritten Gesamtrang. Mitch Evans hat den Abstand verkürzt mit seinem Sieg. 109 Zähler, also nur 5 Punkte hinter Mortara, beziehungsweise 12 hinter Van Dorne. Und ja, dann kommen die beiden angesprochenen Niederländer schon mit einigem Rückstand. Robin Freins, 5. der Gesamtwertung mit 81 Punkten. 28 Zähler fehlen auf Evans und nochmal 16 Zähler weniger Nick de Vries auf Gesamtposition 6.
Und bei den Teams führt immer noch Mercedes, nicht wahr?
Richtig, Mercedes 185 Zähler, die ja, können die Führung nach wie vor behaupten. DS ist jetzt neuerdings Zweiter, 170 Punkte, 15 zurück. Allerdings nur einen einzigen Punkt vor Venturi, 169. Dann kommt eine etwas größere Lücke zu Jaguar, 139. Und Porsche liegt auf Gesamtplatz 5 mit 114.
Okay. Das heißt, nicht nur bei den Fahrern ist es eng, sondern auch bei den Teams, ne? 15 Punkte zwischen 1 und 2, 16 Punkte zwischen 1, 2 und 3. Da ist noch eine ganze Menge drin im Kampf um die Team-WM. Wird spannend.
Ja, das ist noch nicht entschieden.
Und jetzt die beliebte Rubrik in jeder Rennanalyse, Svenny. Ich will Gewinner und Verlierer des Tages hören. Wen würdest du nominieren für dein Champion aus Jakarta?
Um mal einen Fahrernamen zu nennen, den wir bisher heute noch gar nicht gesagt haben, würde ich mal Jack Dennis ins Rennen schmeißen. Der ist meiner Meinung nach aus einer kleinen Formtiefe und kleinen Tiefpunkt aus den letzten Rennen wieder auferstanden, ist in die Duellphase gekommen, als 5. ins Rennen gestartet und letztendlich als 6. angekommen. Klar, einen Platz verloren, aber im Andretti gegen Stoffel van Dorn eine Position zu verlieren, ist, glaube ich, in Ordnung.
Ist in Ordnung. Ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, Dennis ist also sowohl subjektiv als auch objektiv war der beste der 6 britischen Fahrer in der Formel E in Jakarta. Natürlich nicht auf dem Niveau von seinem Podium in Diriyah, auch klar, aber trotzdem, glaube ich, eine ganz gute Leistung gewesen. Und jetzt weg von guten Leistungen, Svenny. Wen würdest du als Verlierer des Tages nominieren?
Ja, auch wenn es mir auch im Herzen ein bisschen wehtut, muss ich Antonio Giovinazzi nominieren, der leider im Dragon wieder mal am Ende rumfährt, dann jetzt auch noch so ein kleines Energiedebakel zum Schluss erlebt hat, nicht zu Ende fahren konnte. Dann gab es, wenn ich es richtig mitbekommen habe, noch eine Berührung mit einem Teamkollegen und das war
ja, stimmt.
Alles nicht so erfolgreich.
Weiß einer von euch beiden, was da energiemäßig los gewesen ist beim Giovinazzi? Der hatte irgendwann 5% weniger als alle anderen. Das ist das Gegenteil von Super-Safe-Strategie.
Nee, keine Ahnung. Das ist. Wir kennen ja auch die Dragon-Kommunikationsabteilung ganz gut. Und wir wissen, wie viel man von da erfährt, nämlich gar nichts. Und von daher, ja, wir sehen nur die nackten Zahlen und müssen uns daraus selber unsere Rückschlüsse ziehen.
Tja. Na gut. Tobi, was siehst du für Rückschlüsse? Gewinner, Verlierer? Wen nominierst du?
Ja, Gewinner für mich, Edo Mortara, hat jetzt das 3. Rennen in Folge auf dem Podium beendet, ist ja, für mich so ein bisschen der Underdog im Meisterschaftskampf mit den beiden nächstjährigen DS Dragon Piloten. Rückstand ganz minimal und ich denke, dass der sehr, sehr gute Chancen hat. Verlierer sind für mich Envision und insbesondere Robin Freins. Nochmal kurz, um auf das Thema Qualifying einzugehen. Natürlich ist es so, dass Freins die Mauer berührt hat und deshalb keine Runde fahren konnte. Aber wenn man sich die Sektorzeiten ansieht, er war im 1. Sektor der langsamste von allen Fahrern. Im 2. Sektor war er der zweitlangsamste, nur 16.000stel schneller als Oliver Askew. Ich glaube, wenn er die Runde zu Ende gefahren hätte, auch das hätte nicht für die Duellphase gereicht. Von daher Pace sehr, sehr ausbaufähig in Jakarta. Wollen wir hoffen, dass es nur eine einmalige Aktion war und er in Marrakesch, wo er ja auch schon deutlich erfolgreicher gewesen ist, wieder vorne mitkämpfen kann.
Ich würde sagen, ich mache es mir ein bisschen einfach, aber mein Gewinner des Tages ist Mitch Evans. Der ist einfach so souverän gewesen und ich war wirklich überrascht davon, weil ich wirklich nicht erwartet habe, dass Jaguar so nach vorne fahren kann. Wie gut er das gemanagt hat. So von Platz 3 komplett ruhig geblieben und besonnen gefahren und dann erst den einen DS-Fahrer in einen Fahrfehler gezwungen, den zweiten Piloten dann auch überholt, weil der auch irgendwie schlafmützig unterwegs war. Und Evans eiskalt bis zum Ende. dem Druck standgehalten von Werner und Mortara in den letzten Runden. Das war wirklich ein richtig gutes Rennen von Mitch Evans. Und für mich spricht nichts dagegen, einfach mal den Rennsieger auch als wirklichen Gewinner des Tages zu küren. Bei meinem Verlierer des Tages bin ich ein bisschen härter. Das ist ein bisschen ungerecht wahrscheinlich. Stoffel van Dorn, den WM-Führenden, der 10 Punkte für Platz 5 gesammelt hat in Jakarta, hier als Loser zu betiteln. Aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Und auch wenn er wahrscheinlich nicht so ein großer Verlierer ist wie Giovinazzi oder Envision, ich glaube, Stoffel van Dorn hätte sich viel Ärger und Frust ersparen können, wenn er bei seiner zweiten Attack-Mode-Aktivierung beim ersten Versuch es durch die Aktivierungszone geschafft hätte. Das war nämlich der entscheidende Moment in Van Dorns Rennen, als er einmal durch die Zone gefahren ist und ohne die Zusatzleistung wieder rausgekommen ist. Wenn das nicht passiert wäre, wenn er diese Zeit nicht verloren hätte, dann hätte er früher attackieren können und wäre wahrscheinlich noch in den Kampf ums Podium eingestiegen. Somit wurde es dann nur Platz 5. Und dafür, dass er das Wochenende nicht maximiert hat, bin ich ganz streng und sage, Van Dorn ist mein Verlierer des Wochenendes. Müssen wir abschließend noch einen Blick werfen auf unser Tippspiel, nicht wahr? Jetzt, wo wir hier bei den Winners and Losers sind, ist eigentlich Pflicht, auch mal auf kicktipp.de/formel-e zu blicken, Tobi, und mal darüber zu reden, was denn so in unserem Community-Tippspiel so geschehen ist. Du hast den Überblick.
Ja, den habe ich tatsächlich und wir haben einen neuen Spitzenreiter, der Willi WH mit dem geteilten Tagessieg ist an die Spitze gegangen. Der zweite, der den Tagessieg geholt hat mit der gleichen Anzahl Punkte, ist unser Timo, der sich damit auf Platz 8 in der Gesamtwertung geschoben hat. Tobi, du hast leider ein paar Federn gelassen, bist jetzt nur noch 13. Während unsere Svenny dabei ist, groß aufzuholen, sich auf Platz 16 nach vorne schiebt. Und ja, wo wir schon bei Verlieren des Wochenende waren, müssen wir auch ein Wort über mich verlieren. Ich bin quasi der Giovinazzi der Redaktion und liege auf Platz 17.
Bist du gemein. Sei nicht so hart zu dir selbst, Tobi. Der Giovinazzi der Redaktion. Ja, ich lasse immer, also schon seit Wochen irgendwie Federn. Ich habe nach dem Wochenende erschrocken gesehen, ich glaube, ist besser formuliert, dass ich, Konstanz gewinnt Meisterschaften, aber nicht so konstant, wie ich bin. Ich sammle immer, seit Wochen, 25 oder 24 Punkte und mehr kommt da irgendwie nicht bei rum. Es läuft nicht so gut. Und bei Svenny stattdessen richtig gut. Also es bleibt spannend. Und wird es auch bleiben in den nächsten Wochen? Denn selbstverständlich haben wir auch für den Marrakesch-Epri wieder das Tippspiel am Start. kicktipp.de/formel-e ist die Webadresse zum Glück. Klickt euch rein, meldet euch an, quizt mit. Es macht einen Heidenspaß. Und dann gucken wir, wer in Marrakesch die Nase vorn hat. Und jetzt ist der letzte Punkt auf der Tagesordnung. Ein Blick durch
Tobis Teleskop.
Bin ich mal gespannt, was du uns mitgebracht hast heute, Tobi. Das ist nämlich
die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, die Formel E war in Jakarta unterwegs. Dennoch werfen wir heute mit dem Teleskop einmal einen Blick in eine andere Richtung, nämlich nach Frankreich. Da steht am kommenden Wochenende das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans an. Und auch diverse Formel E-Fahrer nehmen daran teil. Das Besondere ist, gestern, am Sonntag, fand bereits der offizielle Testtag statt, zu dem auch einige der Formel-E-Piloten gemeinsam von Jakarta aus angereist sind. Und aus praktischen Gründen wurde dabei eine Fahrgemeinschaft gebildet. Jaguar-Ersatzfahrer Norman Nato hat sich da als Chauffeur eines Minivans betätigt und die anderen Fahrer einfach vom Flughafen mit zur Rennstrecke mitgenommen.
Die sind auch gemeinsam geflogen, Svenny, ne? Liegt in der Natur der Sache, weil du immer Instagram-Beauftragte bist während der Rennwochenenden, immer auch einen Blick in die Storys der Fahrer gehabt. Das war nicht nur eine Fahrgemeinschaft, sondern auch eine Fluggemeinschaft.
Jawohl, ich muss dazu sagen, Antonio Felix da Costa hat uns das in Berlin schon erzählt, wie das ablaufen wird mit der Logistik von Jakarta nach Le Mans.
Oh, da bin ich gespannt, das habe ich nicht gehört.
Ja, da warst du auch nicht dabei. Das war in der DS-Boxengassen-Führung, hat eine der Kollegen danach gefragt. Also vor 2 Jahren gab es schon mal so einen Fall, wo die von irgendeiner Rennstrecke aus direkt nach Le Mans geflogen sind.
Ich glaube Berlin oder so
war das. Ich glaube, es war sogar Berlin, ja. Und da sind sie mit einem, lass mich jetzt lügen, mit dem Privatflieger, von den irgendjemand organisiert hatte, geflogen. Ich glaube, Boemi hatte den damals organisiert und alle sind mitgeflogen, so nach dem Motto. Und dieses Mal sind sie mit einem Linienflug von, haben natürlich die ganze erste Klasse für sich gebucht und sind dann mit einem Linienflug von Indonesien, ich glaube, bis in die Türkei geflogen und sind dann in der Türkei nochmal in den Linienflug nach Frankreich umgezogen.
Krass.
Ja.
Ja, das ist die Formel E Millionen, ne, das wäre mit dem Gehalt von Saison 1, 2 und 3 nicht gegangen, aber inzwischen haben sie es die Fahrer, keine Frage.
Hat auch die WEC gezahlt, denke ich.
Achso, das kann vielleicht auch sein.
Also würde ich jetzt mal tippen.
Es sind ja auch die Topfahrer der WEC. Nicht nur die Topfahrer der Formel E, auch der WEC. Es sagt, glaube ich, einfach viel, nicht über die Serien, sondern über die Fahrer aus. Das sind halt wirklich gute Rennfahrer da immer. In beiden Serien. Feierabend, wie das duftet. Ich will euch gar nicht hier lange aufhalten, denn ich gucke gerade aus meinem Fenster raus und sehe Sonnenschein und es wird warm und wahrscheinlich wieder so schwül wie die letzten Tage. Und ich würde euch einfach gerne schnellstmöglich in den Feierabend entlassen. Aber nicht ohne vorher gefragt zu haben, ob es bei euch auch so schön ist momentan. Svenny?
Also ich schaue gerade nochmal sicherheitshalber aus dem Fenster. Bei uns ist dunkelgrauer Himmel.
Och,
und
nee.
Ich befürchte, es fängt in 2 Minuten an zu regnen.
Och nee, jetzt habe ich richtig den Hype-Mann gemacht. Und
es
ist
tut
jetzt gar
mir
nicht
leid, dass ich dir deine Illusion zerstören muss.
Das ist, der Schein trügt auch immer. Immer wenn ich aus dem Fenster gucke, denke ich ja, in ganz Deutschland scheint die Sonne. Aber ist gar nicht so. Tobi, wie ist bei dir?
Bei mir ist besser, definitiv. Gestern war ziemlich mau, wenn ich ehrlich bin. Aber heute sieht ganz gut aus, ist auch schön warm. Und ich denke, ich werde nachher auch ein bisschen das gute Wetter genießen.
Großartig. Ja, ich setze mich jetzt auch in Schrebergarten gleich. Nicht in meinen eigenen, aber man hat ja Kontakte hier in der Region. Ach, das wird schön. Ich werde mich von Mücken zerfleischen lassen. Ich freue mich jetzt schon. Ich werde davon berichten in der nächsten Podcast-Episode. Nächstes Wochenende oder kurz danach hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch beiden eine gute Zeit. Wünsche ich uns allen, die zuhören, eine gute Zeit. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.